Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 24. Februar, der Tag nach der großen Bundestagswahl. Und wir hier bei Backstage Classical wollen heute die Politik mal etwas kleinschrumpfen und gehen vom großen Bund in die kleine Kommune. Das heißt, so klein ist die Kommune, mit der wir es zu tun haben, gar nicht. Wir gehen nach Ingolstadt und dort sitzt Marc Grandmontagne. Ich kenne ihn noch als leitende Person im Deutschen Bühnenverein. Jetzt ist er Referent für Kultur und Bildung eben in Ingolstadt und er hat mich nach einem Artikel, den ich geschrieben habe, angerufen und hat gesagt, Axel, das ist alles schön und gut, wie ihr über die Transformation in der Kultur schreibt und wie du über die Sparmaßnahmen in Berlin schreibst, aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die Situation bei uns in den Kommunen hier aussieht und wie eng die Budgets sind und wie wenig Geld für die sogenannten freiwilligen Ausgaben, zu denen auch Kultur gehört, hier eigentlich sind. Da habe ich gesagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen, aber wir sollten mal drüber sprechen und das machen wir jetzt. Und ich sage einen wunderschönen guten Morgen, lieber Marc.
Ja, guten Morgen, lieber Axel. Hallihallo.
Hallihallo. Wie geht's? Wie steht es in Ingolstadt? Das heißt, erstmal muss ich vielleicht erklären, warum wir miteinander telefonieren. Nach einem Text, den ich geschrieben habe, hast du angerufen und hast gesagt, hey Axel, wenn ihr wüsstet, mit was wir uns hier vor Ort rumschlagen, um die Kultur überhaupt noch am Laufen zu halten. Was ist das genau? Was macht dein Alltag in dieser aktuellen finanziellen Lage da in Ingolstadt aus?
Also es ist sehr herausfordernd. Ich bin gewählt worden im Dezember 2023. Da sah die Welt noch ganz anders aus. Ich habe das Amt angetreten am 1.7.24. Und nach der Rückkehr aus den Sommerferien war eigentlich klar, jetzt gibt's wirklich große Probleme. Die Stadt Ingolstadt hat mit Audi, was ja natürlich der Volkswagen-Konzern ist, einen großen Gewerbesteuerzahler in der Stadt. Und wie alle wissen, steht es um den Volkswagen-Konzern nicht so richtig gut. Und das spüren wir natürlich unglaublich hier in der Kasse. Also die Einbrüche bei den kommunalen Einnahmen sind sehr drastisch, wobei Ingolstadt vielleicht auch ein bisschen speziell noch ist, weil wir besonders stark an dem Konzern hängen, im Gegensatz zu anderen Städten, die vielleicht eine Mischkalkulation haben. Und das führt dazu, dass eigentlich schon seit dem letzten Jahr wir eine Konsolidierungsrunde nach der anderen fahren. Und im Moment ist das ein Spiel mit offenem Ausgang. Das heißt, wir haben schon mehrere Millionen im kommunalen Haushalt eingespart, sind jetzt soweit, dass wir wahrscheinlich für dieses Jahr, also 25, den Haushalt genehmigt bekommen. Da wird im nächsten Stadtrat besprochen und befinden uns jetzt mit der Bezirksregierung, also der Regierung von Oberbayern, in Gesprächen darüber, wie das mit der Mittelfristplanung aussieht. Die Mittelfristplanung ist also die dann abgestimmt werden muss, weil unsere Einnahmen sozusagen nicht mehr die Ausnahmen decken. Wir müssen jetzt Kredite aufnehmen und im Moment ist die Einschätzung so, dass wir in den Jahren 26 bis 28 jeweils 25 Millionen Euro einsparen müssen, damit wir diese Kredite aufnehmen können. Und die Bezirksregierung sagt, unter dieser Bedingung können wir uns vorstellen, dass ihr den Schuldendienst aus dem Verwaltungshaushalt gedeckt bekommt. So ist also die Lage. Das heißt, anstatt dass wir uns hier sozusagen über kulturelle Teilhabe, Bildungsprojekte und Kunstprojekte unterhalten, unterhalten wir uns vor allen Dingen über die Frage, wie das Geld überhaupt zusammenkommen soll. 25 Millionen klingt gar nicht so viel, ist aber für eine Kommune dieser Größenordnung, Ingolstadt hat so knapp 145.000 Einwohner, eine fast nicht zu stemmende Leistung im Verwaltungshaushalt. Das führt natürlich maßgeblich dazu, dass insbesondere die freiwilligen Ausgaben jetzt unter scharfer Beobachtung stehen. Dazu fallen oder unter die fallen Kultur, Sport und also Kultur- und Sportausgaben vor allen Dingen. Das heißt, da wird zusammengekratzt, was geht. Und das erklärt so ein bisschen die Stimmung, die ja nicht nur in Ingolstadt, sondern auch in anderen Städten so ist, dass überall der Rotstift angesetzt werden muss und sich eigentlich alle fragen, muss das sein?
Was man immer hört in den Kommunen ist, das Problem besteht darin, dass es sozusagen Aufgaben von Seiten des Bundes gibt, die Kommunen erfüllen müssen. Also meinetwegen ein behindertengerechter Aufgang zum Rathaus oder irgendwie sowas. Und dass diese Kita-Plätze oder was, also ganz viele Sachen, die sozusagen im Bund beschlossen werden, die dann von den Kommunen umgesetzt werden müssen, natürlich auch bezahlt werden müssen zum Teil. Flüchtlinge gehört, glaube ich, auch dazu. Und dass sozusagen dieses Budget, was die vorgeschriebenen Maßnahmen betrifft, so groß ist, dass für die sogenannten Freiwilligen, wie du eben schon gesagt hast, gar nichts mehr übrig bleibt. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, etwas effizient zu machen innerhalb der Kultur, sondern es geht wirklich darum zu sagen, es ist gar keine Kohle mehr da, um überhaupt zu rangieren?
Ja, es ist ein bisschen komplizierter, geht aber in die Richtung. Also grundsätzlich teilt man die kommunalen Aufgaben in zwei verschiedene Sorten. Es gibt die sogenannten freiwilligen Aufgaben, es gibt die Pflichtaufgaben. Mhm. Die Pflichtaufgaben sind die, die gesetzlich zum Beispiel zugewiesen sind. Das kann ein Landesgesetz sein, das kann ein Bundesgesetz sein. Also dazu gehören Dinge zum Beispiel wie ja den Müll zu entsorgen, den öffentlichen Nahverkehr in bestimmten Dimensionen aufrechtzuerhalten, aber eben auch sowas wie eben für jeden Einwohner ein angemessenes Maß an Schulplätzen und auch Betreuungsplätzen, jetzt Stichwort Ganztagsanspruch, bereitzuhalten. Das heißt, das müssen wir tun, ob wir wollen oder nicht. Aber es gibt ja im Grundgesetz in Artikel 28.2 die sogenannte kommunale Eigenständigkeit. Das heißt, das ist ein besonderes Moment der Verfassungsväter und der zwei Mütter, glaube ich, die es gab, die gesagt haben, wir geben der Kommune den verfassungsrechtlich verbrieften Spielraum, das, was sie selbst betrifft, auch selbstständig zu regeln. Das heißt, in diesen Gebieten ist die Kommune keine untere Landesbehörde oder so, sondern sie ist eigenständig. Da hat auch das Land jetzt gar nicht so richtig was mitzureden, außer im ordnungspolitischen Rahmen. Aber da können wir machen, was wir wollen. Und dazu gehört zum Beispiel die Kultur, also die Freiwilligkeit der Kulturleistungen, die Kommune immer wieder neu aushandeln soll. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen eine Reaktion natürlich auf das Dritte Reich, wo die Kultur instrumentalisiert missbraucht worden ist und durch verschiedene Widerstände, die auch rechtlich angebaut worden sind, also die Kunstfreiheit, der Föderalismus, aber auch eben die kommunale Eigenständigkeit, ist es im Prinzip an den Stadt- oder an den Gemeinderat immer wieder die Aufgabe auszuhandeln, was versteht ihr eigentlich unter Kultur? Wir wollen das gar nicht festlegen. Deswegen ist das freiwillig. Ja, hat also nichts damit zu tun, dass es irgendwie unnötig oder überflüssig wäre, sondern es ist eine Aufgabe, die aus eigener Kraft zu stemmen ist, auch finanziell. Das heißt aber auch, man kann auch frei sein, die in einem bestimmten Umfange, nicht vollständig, aber in einem bestimmten übermäßigen Umfange auch wegzulassen. Und daraus ergibt sich immer wieder die etwas kurz gegriffene Logik, wenn das Geld knapp wird, dass man erstmal bei den Möglichkeiten sucht, wo wir überhaupt eine Möglichkeit haben. Also ich bin ja auch Bildungsreferent, das heißt, ich bin für sogenannte Sachaufwandsträger für die Schulen und Kindergärten. Das heißt im Prinzip alles sozusagen, was Mauern sind, also wo die Kinder dann am Ende auch sitzen, unterrichtet werden, wie sie da hinkommen, also Busbeförderung. Und natürlich auch das ganze Thema Mittagsverpflegung. Da kann ich eigentlich nichts sparen. Ingolstadt ist eine sehr stark gewachsene Stadt, die wahnsinnig schnell Schulen bauen muss. Und ich habe ein riesiges Investitionsprogramm auch zum Thema Schulbau. Ich kann davon nichts weggeben, aber eben ein Teil dieses Drucks, also dafür Kredite aufnehmen zu müssen, um die Schulen zu bauen, macht wiederum den Druck, im Verwaltungshaushalt Geld einzusparen, um den Schuldendienst zu bedienen. Das heißt, in gewisser Weise kannibalisiert sich da der Bildungs- mit dem Kulturreferenten. Okay. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die für viele gleich sind. Und am Ende sind die Haushaltsvorgaben sehr scharf. Das heißt, wenn wir keinen genehmigten Haushalt bekommen, also wir nicht sagen können, wir decken unsere Ausgaben aus eigenen Einnahmen, dann sozusagen entfällt die kommunale Eigenständigkeit, dann übernimmt die Bezirksregierung. Das heißt, wir werden dann gewisserweise fremdbestimmt, müssen die Freiheit auch aufgeben. Das ist natürlich ein Zustand, an dem sich in bestimmten Teilen in Deutschland Städte schon gewohnt haben. Für Ingolstadt wäre das ein Novum. Aber am Ende, und da will ich jetzt sozusagen den Bogen machen, was du gesagt hast, die Aufgaben, die in den letzten 30 Jahren auf die Kommunen insgesamt, jetzt ohne Rücksicht darauf, dass es zwischen einer schleswig-holsteinischen und einer bayerischen Kommune Unterschiede gibt, zugegangen sind so dicht und die Mittel sind eben nicht in dem gleichen Maße mitgewachsen, dass die Kommunen eigentlich allesamt in eine sehr schwierige Lage geraten. Davon zeugt auch eine Blitzumfrage des Deutschen Städtetags, die jetzt vor der Bundestagswahl rauskommen. Also für die kommenden 5 Jahre, da haben 100 Städte teilgenommen, erklären 49 Städte, dass sie nur noch ganz schlechte Kommunalfinanzen haben. Nur noch 2 Städte von 100 sagen, wir haben einen guten oder ausgeglichenen Haushalt. Das wird also immer roter sozusagen. Und es gibt so ein paar Posten, die unendlich nach oben gestiegen sind. Also die Kinder- und Jugendhilfe, die Ausgaben haben sich mehr als verdoppelt aus dem Jahre 2013. Also insgesamt waren das 2013 noch 32,8 Millionen. Mittlerweile sind wir bei 67,6. Wir haben höhere Kosten für Eingliederungshilfen, also immer mehr Menschen mit Behinderungen nutzen die auch, was ja auch einerseits prima ist. Andererseits muss die Kommune das eben aus eigenen Mitteln zur Verfügung stellen. Gesundheit und Pflege, die Kosten rasen in die Höhe. Ingolstadt hat auch ein Zweckverbandsklinikum mit den Landkreisen. Die Kosten laufen tatsächlich weg und wir können das aus eigener Kraft nicht mehr auffangen. Und so geht es eigentlich ständig. Ja, das heißt, wir sind am Ende gezwungen, da wo es geht, Einsparungen zu machen. Und das wird dann immer an Punkten stattfinden, die dumm sind, muss man sagen. Ja, also im Bereich der kulturellen Bildung, der Teilhabe, der kulturellen Jugendarbeit, der sozialen Jugendarbeit, also sowas wie also durch das Sozialamt Jugendarbeit vor Ort zum Beispiel, mit mobile Jugendarbeit vor Ort, aber natürlich auch unsere ganzen Dinge, die jetzt nicht vorgeschrieben sind, die aber das Zusammenleben auch in einer diversen Gesellschaft überhaupt erst den Rahmen setzen sollen, damit das auch klappt mit dieser diversen Gesellschaft. Das müssen wir alles wieder wegmachen und natürlich die Infrastruktur, ja, also Schulen, Kindergärten, Brücken, Rathäuser, Wege. Das heißt, wir schaufeln uns am Ende unser eigenes Grab und das hat vor allem mit den Haushaltsvorgaben auch zu tun und aus meiner Sicht ist das so nicht mehr aufrechtzuerhalten, dass wird einfach Schaden nehmen, ja.
Und deshalb, wie gehen wir denn jetzt konkret damit um? Also wir wissen von dir, du kommst vom Bühnenverein, du kommst aus der Kultur, du warst Kulturmanager, du brennst sozusagen für jede Bühnenaufführung, jede Musikaufführung, jedes Ensemble, egal ob einer Institution oder einer freien Szene. Und also so wie ich dich kenne, willst du alles ermöglichen. Aber du sitzt jetzt da und, wenn ich das richtig verstehe, hast gar keine Ressourcen mehr, um zu ermöglichen. Wie funktioniert denn da der Diskurs überhaupt mit den Künstlerinnen und Künstlern vor Ort? Wie erklärst du denen das? Gibt es da Verständnis? Und was wäre dann der Lösungsvorschlag, den du machst?
Also zum einen, das ist ein großes Kommunikationsthema, sowohl im Stadtrat als auch natürlich mit unseren Ämtern, aber auch mit den Künstlerinnen und Künstlern vor Ort. Auch Feste, sowas liegt bei mir alles im Referat. Das Thema ist angekommen, es wird heftig diskutiert und es besteht auch, und das ist erstmal der positive Teil, ein großer Wille, die Dinge doch noch irgendwie möglich zu machen, weil natürlich auch ein Stadtrat weiß, wenn ich das jetzt alles komplett kaputt mache, dann säge ich den Ast, auf dem meine Stadt sitzt, komplett ab. Andererseits sind die Vorgaben so, wie sie sind. Das heißt, wir müssen auch sparen. Wir müssen darauf setzen, dass es ein Verständnis gibt. Das ist angekommen. Auch Künstler verstehen sowas natürlich, aber die haben natürlich auch keine Wahl, weil sie eben davon leben und sich schon auch fragen, wo stehen wir eigentlich im gesamtgesellschaftlichen Gefüge? Wir überlegen jetzt gerade, ob wir sozusagen nochmal den Versuch auch machen, private Fördergeber dazu zu bekommen, so eine Art Rettungsfonds zu bauen, womit wir Einzelkünstler, die bisher gut gefahren sind und die wir vielleicht dann in den nächsten 1, 2, 3 Jahren nicht fördern können, dann nochmal was bekommen, damit sie ihre Arbeit weitermachen können. Das wird das Problem nicht ganz lösen. Es wäre aber auch ein schöner Akt der Solidarität und auch mal ein Versuch sozusagen, das nochmal ein bisschen zu, irgendwie zu entschärfen. Und ansonsten sind ja mehrere Wege, die wir jetzt auch politisch gehen müssen. Also das eine ist natürlich erstmal das, was geht, zu konsolidieren. Bei dem anderen natürlich auch Gespräche mit dem Freistaat zu suchen und zu sagen, wir kommen bis hierher und nicht weiter, können wir uns da vielleicht an bestimmten Punkten auch nochmal treffen. Das ist sicherlich ein Weg. Und der dritte ist eben auch jetzt über den Städtetag zum Beispiel, über solche Informationen auch Lobbying dafür zu betreiben, dass sich die politische Aufmerksamkeit nicht immer nur auf die Landesparlamente und den Bundestag legt, sondern dass hier die Menschen in Kommunen wohnen. Hier geht man zur Arbeit, hier geht man zum Arzt, hier schickt man das Kind in die Schule, hier gehe ich ins Konzert, in die Galerie, hier gehe ich in die Kneipe.
Was ja auch die Umfelder sind, die große Industrien brauchen. Ja, also wenn wir gerade über Fachkräftemangel und so was reden, ist ja das eigentlich das, wenn ich mir überlege, gehe ich jetzt nach Ingolstadt oder gehe ich nach Zürich? Ja, also da wäge ich ja genau das wahrscheinlich ab, oder?
Ja, absolut. Also die Attraktivität der Städte ist natürlich ein Punkt, hierher zu kommen, zu wohnen, Einwohner zu werden, hier auch das Leben zu machen, mit der Familie, mit den Kindern, sich eben hier auch wohlzufühlen. Und je weniger wir natürlich daran arbeiten können, desto mehr besteht auch da das Risiko, dass wir eben als Stadt unattraktiv werden, was ja die gesamte Lage noch eher verschärfen wird. Also es besteht das Risiko einer Abwärtsdynamik.
Was dann so ein Teufelskreis auch ist, ne? Also ich investiere nicht mehr, es kommt keiner mehr, ich krieg weniger und dann geht es immer so weiter bergab. Was mich noch interessiert ist, wir sehen das ja sowohl, eben du erzählst es aus Ingolstadt, aber wir sehen es auch in großen Städten wie Berlin, wo jetzt der nächste Sparhaushalt beschlossen werden muss. Und da sehen wir dann ganz oft eben auch Künstlerinnen Künstlerinnen und Künstler, die noch in einer, wie du sagst, vor 2022 Welt leben, ja, oder vielleicht sogar noch vor Corona Welt und sagen, Mensch, es war doch immer so, dass wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass wir uns diese Kultur, so wie sie ist, leisten wollen von unseren Steuern, wir alle. Und dann haben die das erste Mal in der Corona-Pandemie gesagt, ach Mensch, jetzt werden wir aufgereiht mit den Bordellen und Fitnessstudios, wir sind ja gar nichts mehr wert. Und jetzt kommt diese Diskussion wieder auf, dass man sagt, hey, der Sparhaushalt in Berlin in der Kultur ist größer oder höher prozentual als woanders. Und wieder fühlt man sich so zurückgesetzt. Ist es so, dass wir das auch tun? Also wenn du sagst, eben Kultur ist in dem Sinne und Sport eben auch nicht keine Pflichtaufgabe der Kommunen, müsste man das nicht ändern und sagen, ja, eigentlich müsste Kultur auch eine Pflichtaufgabe sein?
Ich halte das in Teilen für eine Gespensterdebatte, weil also natürlich kann man sagen, Kultur ist eine Pflichtaufgabe, aber was heißt das denn? Also wenn ich versuche, so einen Satz zu operationalisieren, komme ich automatisch auf die Frage, was können da Parameter sein? Also heißt das ein halber Theaterplatz alle 50 Einwohner? Oder heißt es ab 50.000 Einwohner ein halbes Museum oder ein soziokulturelles Zentrum oder ein Archiv oder eine Bibliothek? Und vor allem, das wäre ja auch an sich schon wieder abgeschlossen. Also diese Abgeschlossenheit widerspricht so ein bisschen dem offenen Charakter der Kultur als freiwillige Aufgabe, immer wieder mit der Dynamik zu gehen und zu sagen, das kann ja morgen was ganz anderes sein, die Kultur, da müsst ihr euch überlegen, was ihr sozusagen fördert. Also ich halte das einerseits, das kann symbolisch schon helfen.
Ja, also wie die Debatte Staat, Kultur ins Grundgesetz, ne? Das wird ja auch diskutiert.
Ja, genau.
Ne?
Genau. Ja, aber am Ende, ich meine, das nützt halt alles gar nichts, wenn nicht an den Finanzierungsgrundlagen nochmal gedreht wird. Und am Ende entscheidend ist natürlich auch immer die Frage, wofür möchte eine Gesellschaft Geld ausgeben? Und da erleben wir ja schon, und das wäre nochmal der Rückblick auf dein Corona-Argument von eben, dass sich seit ein paar Jahren was ändert. Und das spüre ich übrigens ja auch in der politischen Begegnung des Alltags. Also wir haben schon einen deutlichen Wechsel auch in der Stimmung. Ja, also allein das Stichwort Ukraine-Krieg, Verteidigungsfähigkeit, innere Sicherheit, also auch die Tatsache, dass sozusagen alles das, was öffentlich zugänglich ist an Festen, an Kulturveranstaltungen, ja immer mehr in einem Atemzug genannt wird mit, wie können wir die Sicherheit garantieren, was ist, wenn da was passiert, wenn es dann Amoklauf oder so gibt. Also das hat eine Menge tatsächlich von der Leichtigkeit, die ich ja auch viele Jahre gespürt habe, verändert. Und es ist auch so, dass wenn es eben hart auf hart kommt, auch in so einem Stadtrat, man sich die Frage stellen muss, was siedle ich höher an Bildungsausgaben oder Kulturausgaben, gewinnt immer der Schulplatz vom Theaterplatz.
Naja, das ist ja die uralte Debatte, die hatten wir ja schon immer, aber wir konnten sie öfters auch mal für die Kultur gewinnen. Ja. Aber wenn es wirklich ein Entweder-Oder wird, dann sieht es schlecht aus für die Kultur. Also was ist jetzt die Quintessenz? Du machst das jetzt schon einige Zeit, hast gesagt, diese Situation hast du dir auch nicht erdacht und erwünscht, aber du wirst natürlich Strategien haben, wo du sagst, da müssten wir jetzt eigentlich entlang gehen. Also du hast schon gesagt, mehr Fokus auf die Arbeit der Kommunen, weg von Bund und Ländern. Was wäre der nächste Wunsch, den du hättest?
Na, ich glaube, dass wir noch viel stärker die Debatte auch innerhalb der Kultur führen müssen, die wir seit einigen Jahren führen, um zu sagen, wenn das wirklich so ist, dass, was viele spüren, der Konsens über diese Finanzierung zurückgeht, wie kriegen wir das sozusagen wieder eingefangen? Also wie kriegen wir das, was Theater, Museen, Archive, Bibliotheken leisten, stärker in der Gesellschaft verankert? Wie bekommen wir besser noch erklärt, warum das nicht irgendwie nice to have ist, sondern eben gerade für eine freiheitliche Gesellschaft ein ganz wichtiger Raum ist, um diese Unsicherheiten heute auch zu verdauen oder zu bearbeiten? Also es ist ja so, die Kultur hat oder die Kunst hat jahrelang für sich in Anspruch genommen, dass sie Störer ist, dass sie einen Störcharakter hat. Ich erlebe aber im Alltag, dass viele Leute gar nicht mehr gestört werden wollen.
Und ja, es gibt genug Störungen, ja, genau. Das ist ja das, genau, die Realpolitik ist störend genug, ja. Also die großen Themen, die wir haben, ja.
Und das Affirmative, also das ohne Ambivalenz, was ja eher Kitsch ist, das kann ja auch nicht das Ziel sein, sondern die Frage ist, wie schaffen wir ein Verständnis für die Komplexität, für die Unsicherheit dieser Tage und die Erkenntnis, dass gerade die Kunsträume dafür etwas bieten können, um mit dieser Unsicherheit und auch dieser Orientierungslosigkeit umzugehen. Und das versuche ich natürlich als Kulturreferent, das immer wieder zu erklären. Aber das
nützt wem? Halt den Institutionen dann vor allen Dingen auch, oder?
Na, erstmal jetzt mir natürlich in meinem Amt und im Stadtrat, der Politik, den Leuten, denen ich rede. Ich erlebe da auch, dass viele schon auch ein großes Verständnis dafür haben. Und aber eben andererseits so richtig überzeugt werden können die Leute auch nur durch die Kunst selber. Da kann ein Kulturpolitiker noch so viel schwätzen. Ja, das wird alles nichts nützen.
Na, das ist ja auch, was wir sehen. In Berlin, da gehen die Künstlerinnen und Künstler auf die Straße, um zu demonstrieren. Aber der große Rückhalt in der Gesellschaft, auch da in der Öffentlichkeit, fehlt. Ja, es gibt eben keine großen Bewegungen, dass man sagt, rettet unsere Kunst. Und das ist natürlich eine Frage, die sich Kulturschaffende dann auch stellen müssen. Warum ist das eigentlich so, ne?
Naja, zum einen natürlich, weil ihr Verlust nicht so direkt wirkt wie zum Beispiel ein geschlossenes Krankenhaus oder eine geschlossene Schule, sondern erst mittelbar erfahrbar wird. Ja. Dann allerdings, glaube ich, auch so drastisch, dass man das nicht einfach zurückdrehen kann. Ja. Und zum anderen, weil vielleicht auch noch nicht gut genug erklärt worden ist, dass Künstler nicht nur was wollen, sondern dass sie der Gesellschaft etwas geben, was uns ja auch im Alltag hilft. Mhm. Und bei dieser, sozusagen bei dem Weg, da sehe ich einfach noch stärkere Bemühungen, auch unsererseits vielleicht auch mehr den Mut zu gefährlichen Begegnungen, sich doch nochmal reinzusetzen und mehr mit den Leuten zu arbeiten. Weil immer wenn gearbeitet wird, also zum Beispiel in härteren Stadtteilen oder mit Kindern und Jugendlichen, in künstlerischen Bildungsprojekten, in Theaterprojekten, in Musikprojekten, dann merkt man, gewinnt man die Leute, weil auf dem Weg etwas mit ihnen passiert. Mhm. Also das einzelne Erlebnis ist immer schön und das ist auch dann, wenn es geklappt hat, sozusagen, wenn die Grundflamme gelegt ist, dann lodert alles. Aber ich muss erstmal so weit kommen, mit den Leuten sozusagen den Kopf aufzumachen und zu sagen, hey, da passiert gerade was bei dir und du kannst sozusagen mal Stellen an dir selber finden in so einem Projekt, die du normalerweise, also Muskeln, die du sonst nie bewegst quasi, ja. Wie bei einer Sportart, die man zum ersten Mal macht. Und wenn ich das aber mal gespürt habe, entdecke ich eine Seite, die neu ist, und dann will ich weitergehen. Und ich glaube, mehr Arbeit in solche Vermittlungsarbeit, also mehr auch nochmal in die Menschen rein. Ich glaube, das ist so ein Punkt, da müssen wir einfach viel stärker dran arbeiten noch. Und ich glaube, dann kann trotzdem die Kunst stark genug sein, auch wieder andere zu überzeugen davon, wie wichtig sie ist. Ja.
Du hast am Anfang des Gesprächs gesagt, du bist in eine Situation gekommen, die du so gar nicht abgesehen hast, weil die Welt sich einfach zwischen deiner Wahl und deinem ersten Arbeitstag so drastisch gewandelt hat. Wenn du jetzt zum Schluss dieses Gesprächs nochmal sagst, macht es dir eigentlich noch Spaß oder was motiviert dich denn jeden Tag, diesen Kampf, der ja ziemlich auf einer Lost Basis passiert, wieder anzugehen? Also macht es dir noch Spaß, ins Büro zu kommen jeden Morgen?
Doch, ja, macht's. Doch, es macht das. Es gibt viele frustrierende Erlebnisse und harte Sitzungen, aber was einen zusammenschweißt, ist, dass ich ja nicht alleine bin mit meinem Schicksal, sondern wir auch mit den Kollegen hier das Schicksal gerade irgendwie teilen und ich auch das Gefühl habe, dass wir trotzdem irgendwie da gemeinsam unterwegs sind bei so einem Weg. Und zum anderen, was mich natürlich bewegt hat, überhaupt mich zu bewerben auf die Stelle, hat sich ja nicht geändert in dieser Situation, ist, für diese Themenbereiche in der Stadtgesellschaft zu streiten. Also die Kommune ist, glaube ich, der direkteste Ort, wo man sowas gestalten kann. Da kommt es auch an bei Menschen. Mhm. Und da ist es vielleicht auch am wichtigsten, um nochmal zu zeigen, wie toll einfach auch Demokratie ist. Ja, also dass man das machen kann, dass man es gestalten kann, dass hier auch eine Freiheit besteht, solche Dinge zu tun. Das ist ja was viel vergessen wird in diesen aufgeladenen Debatten unserer Zeit. Und das motiviert mich immer noch, obwohl ich keine schönen Nachrichten überbringe. Mhm. Aber wie das ist, wenn es stürmt, muss man halt am Steuer stehen. Ja.
Also Leute, bis Sonntag war Bundestagswahl. Ab heute ist Blick auf die Kommunen und
super.
Ja, oder? Das ist doch wenigstens mal dieses Bewusstsein zu schaffen. Haben wir jetzt 4 Jahre Zeit für, um vielleicht die Welt im Kleinen zu verändern und nicht immer im ganz Großen. Und Marc, vielen Dank, dass du das vor Ort machst und vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, danke fürs Interesse.
Marc Grandmontagne war das, der Referent für Kultur und Bildung in der Stadt Ingolstadt. Ja, und das sind schon ziemlich ernüchternde Fakten, die Marc uns da erzählt hat. Und es ist eine Situation, auf die wir vielleicht in Zukunft etwas mehr Augenmerk legen sollten. Denn tatsächlich, Kultur entsteht vor allen Dingen vor Ort. Und das ist nun mal in den Kommunen. Und wenn dort kein Atem mehr möglich ist, ja, dann erstickt nicht nur die Kultur in den Regionen, sondern natürlich auch die große Leuchtturmkultur in den Metropolen. Wir haben schon gesagt, mit Marc, die Zeit nach der Bundestagswahl ist die Zeit der Kommunen. Vielleicht hilft es, wenn wir dort genauer hinschauen. Vielleicht hilft es, wenn wir auch da sensibilisieren, dass die Kultur dort um ihre pure Existenz kämpft. Sorry, dass ich euch heute keine angenehmeren Nachrichten übermitteln konnte, aber es ist, glaube ich, ziemlich viel Stoff zum Diskutieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Diskutiert leidenschaftlich und natürlich kann man den Podcast auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause hören. Wenn ihr aktuelle News aus der Welt der Klassik sucht, findet ihr sie bei www.backstageclassical.com. Wenn ihr uns hier eine Bewertung da lassen wollt, freuen wir uns auch sehr gern. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren oder unseren Newsletter einfach mal auf die Seite gucken und euch einschreiben. Dann bekommt ihr jeden Montag ein Update über die jeweilige Klassikwoche. So, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Alles Gute. Bis dann. Haltet die Ohren steif.